ARD.
Deutschland wird aufgemöbelt, schön gemacht und ans Laufen gebracht. Das hat diese Bundesregierung nicht nur versprochen, sondern auch so viel Geld aufgenommen wie keine Regierung zuvor, um Brücken, Schienen und Schulklos wieder in Ordnung zu bringen. In der nächsten Woche nun soll es endlich losgehen mit den Milliarden. Nur kommen sie auch wirklich da an, wo sie hin sollen? In die Kommunen und in die Auftragsbücher der Unternehmen. Was kostet uns der Aufschwung, Herr Klingbeil? Das fragen wir heute den Finanzminister und Vizekanzler und später in der Sendung die Ökonomin Monika Schnitzer und den Leiter des ARD-Hauptstadtstudios Markus Preis. Schönen guten Abend Ihnen zu Hause und willkommen hier im Studio. Hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Fans. Wir müssen, wenn Sie mir das gestatten, mit den Bildern beginnen, die uns dieses Wochenende aus Israel erreichen. Überglückliche Israelis sehen wir da genauso wie jubelnde Palästinenser. Und ein US-Präsident, den Sie hier in Tel Aviv wie einen Erlöser feiern. Nach 2 Jahren Krieg schweigen die Waffen und die Freilassung der letzten verbliebenen von Hamas gekidnappten Geiseln steht kurz bevor. 22 Geiseln sollen am Leben sein, darunter auch mindestens 6 Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Herr Klingbeil, was überwiegt bei Ihnen, Hoffnung oder Skepsis?
Nee, ich möchte gerne Hoffnung haben. Also natürlich muss ich Ihnen ganz offen sagen, dass man jetzt auf jede Meldung guckt, dass man immer wieder fragt, kann auf den letzten Metern jetzt noch was schiefgehen? Aber es ist insgesamt eine Woche, die auch mir viel Hoffnung gibt, dass es jetzt zu einem Frieden kommen kann und dass wir darauf auch einen nachhaltigen Frieden aufbauen. Und wenn die Geiseln jetzt zeitnah freikommen, der Montag steht jetzt ja unmittelbar dann auch in der Öffentlichkeit da, dann wäre das ein, glaube ich, wirklich wichtiges Zeichen der Hoffnung. Ich frage mich immer, was bedeutet das für die Familien, die seit 2 Jahren bangen, dass ihre Angehörigen endlich freigelassen werden? Was muss das für ein unerträgliches Leid sein, das die Geiseln selbst erlebt haben? Und wenn das vorbei ist, das wäre eine große Hoffnung.
Wie erklären Sie sich, dass sagen wir mal, der etwas unkonventionelle, undiplomatische, zum Teil sogar brachiale Stil des US-Präsidenten dazu geführt hat, dass es immerhin jetzt zu einer Waffenruhe kommt und wahrscheinlich ja zu den Freilassungen der Geiseln und der damit etwas geschafft hat, was US-Präsidenten vor ihm nicht geschafft haben?
Vielleicht ist es genau diese Brachialität, aber man muss schon sagen, ohne Donald Trump hätte es das nicht gegeben. Das ist sein Verdienst, das will ich auch so klar benennen. Die USA haben ein wahnsinniges Gewicht in der Region. Sie können beeinflussen, in welche Richtung es geht. Und das hat Donald Trump erarbeitet sich und hat darauf hingewirkt, auch gegenüber Netanyahu, gegenüber den Palästinensern, gegenüber den arabischen Ländern, auch dass es jetzt zu dieser Unterzeichnung dann noch in Ägypten kommen kann, hoffentlich. Ich gehe davon aus, dass das klappt. Und das ist für die Region insgesamt eine große Hoffnung. Und neben Katar, neben der Türkei, neben Ägypten ist das auch der Verdienst von Donald Trump vor allem.
Weshalb dieses Wochenende sehr viele kommentiert haben, allein für die Freilassung der Geiseln und die Waffenruhe gebührt ihm der Friedensnobelpreis. Finden Sie das auch?
Naja, es ist ja anders entschieden worden, das will ich auch gar nicht kommentieren. Und ich glaube, bei einer solchen Entscheidung wird ja nicht nur auf ein solches Ereignis, nochmal, da hat er seine Verdienste, da trägt er einen großen Anteil, da gebührt ihm Dank für. Aber wenn ich mir die innenpolitische Situation in den USA angucke, dann ist das alles andere als befriedet. Da gibt es gerade eine wahnsinnige Polarisierung und ich glaube, sowas wird dann auch berücksichtigt bei der Entscheidung.
Bei einem Friedensnobelpreis, also sollte er...
Ich bin deutscher Politiker, ich sitze nicht in diesem Komitee, ich kenne die Entscheidung nicht. Er hat sich sehr massiv beworben, er hat auch etwas erreicht, wenn es diese Unterzeichnung morgen gibt, dafür gebührt ihm Dank. Aber es gibt auch eine innenpolitische Situation in den USA, die ich schon bedenklich
die
finde.
Ihn unwürdig machte für so einen Preis.
Die ich bedenklich finde. Also wenn dort Fernsehsendungen abgesetzt werden, wenn dort Oppositionelle auch diskreditiert werden. Das ist alles eine Situation, wo ich als jemand, der in den USA gelebt hat, der dieses Land wirklich liebt, mir große Gedanken mache und darauf gucke und sage, das ist nicht die USA, wie ich sie kenne.
Sie haben, Herr Klingbeil, gerade in den vergangenen Monaten die Kriegsführung Israels häufig kritisiert und auch immer wieder angemahnt, man möge sich da an das Völkerrecht halten. Wenn der Krieg jetzt zu Ende sein sollte, zumindest eine Waffenruhe instand bleiben sollte, ist dann wieder alles gut? Wie sollte der Umgang Deutschlands mit Netanyahu sein?
Nein, wir haben schon noch, also erstmal ist das eine Möglichkeit für einen Neustart. Das gilt für alles auch. Das muss man dann auch so bewerten. Wir sollten dann auch mithelfen als Deutschland, wie man dort einen nachhaltigen Frieden haben kann. Da geht es auch um unser Engagement, sowohl in diesem Peace Board, aber auch in der Frage des Wiederaufbaus, auch gegenüber Israel, gegenüber den anderen Ländern in der Region. Aber natürlich war die Kritik an Netanjahu berechtigt. Also Israel hat an ganz vielen Stellen auch die völkerrechtliche Basis in der Kriegsführung verlassen. Und ich will einmal hier sagen, wenn ich ins Westjordanland gucke, um das es ja gerade nicht geht, wir reden gerade vom Gazastreifen, dann erleben wir da einen aggressiven Siedlungsbau, wo ich Sorge habe, dass der nächste Konflikt entstehen könnte. Und diese Sorge habe ich, die muss man auch artikulieren können. Und trotzdem werden wir als Bundesregierung alles tun, um bei einem Friedensprozess zu unterstützen.
Ja, es sind ja noch viele offene Fragen, die im Laufe dieses Friedensplans noch diskutiert werden müssen. Sollte sich Israel denn zumindest, kann man so viel schon sagen, an dem Wiederaufbau beteiligen?
Ich glaube, dass es darum geht, dass alle sich darum beteiligen. Und auch Israel muss ja ein Interesse an einer stabilen Situation im Gazastreifen haben. Und wir werden das als Deutschland tun. Die internationale Gemeinschaft
tut das. Sollte sich Israel auch finanziell beteiligen?
Das muss man jetzt alles miteinander besprechen. Ja, das muss man alles miteinander besprechen. Aber klar ist, das wird viel Geld kosten, dieser ganze Wiederaufbau. Viele arabische Länder werden sich daran beteiligen. Die USA werden sich beteiligen. Wir werden das als Europa auch tun. Und wir müssen gucken, dass die Menschen schnell vernünftig im Gazastreifen leben können.
In welchem Umfang sollte sich Deutschland beteiligen? Der Kanzler hat ja gesagt, wir sollten uns federführend am Wiederaufbau.
Federführend geht es ja vor allem darum, dass wir jetzt mit der Wiederaufbaukonferenz, die wir mit Ägypten zusammen veranstalten, da auch politische Führung übernehmen. Es geht um technisches Know-how, das wir haben. Wir sind gut darin, auch Dinge durchzuführen, zu organisieren, zu planen. Da haben wir eine ziemlich große Kompetenz in Deutschland. Aber natürlich wird es am Ende auch um die finanziellen Fragen gehen. Das muss jetzt aber alles geklärt werden. Erstmal sollte morgen die Überschrift getan werden, die Geiseln sollten freigelassen werden und dann werden wir uns auch im Wiederaufbau
beteiligen. Also es gibt noch keinen Betrag, keinen Haushaltsrahmen, den Sie mir schon nennen könnten, in welcher Form?
Den gibt es nicht und alle haben gerade erstmal die Hoffnung, dass es jetzt wirklich alles in geordnete Bahnen verläuft und dass wir zu diesem Friedensprozess kommen.
Werden wir eigentlich auch wieder uneingeschränkt Waffen liefern? Es gab ja ein Waffenembargo und wenn der Krieg jetzt nicht mehr stattfindet, dann ist wieder, werden wir genauso liefern?
Am Anfang steht ja das Existenzrecht Israels und Israel ist ja nach wie vor bedroht. Also wenn ich mir den Iran, die Husi-Rebellen, wenn ich mir andere angucke, Israel ist bedroht von Nachbarn auch. Und wir haben immer gesagt, wir sind auch bereit, Waffen zu liefern, wenn es darum geht, dass Israel seine Existenz verteidigt. Und das heißt, wir werden das, was wir entschieden haben, dass wir keine Waffen liefern, die direkt auch im Umfeld mit dem Gaza-Vorgehen eingesetzt werden können, dass wir das dann natürlich auch überprüfen im Bundessicherheitsrat. Das werden wir irgendwann in der Regierung miteinander besprechen. Aber das Existenzrecht Israels muss gewährleistet sein und da werden wir als Deutschland immer unterstützen.
Gut, aber dass wir eingeschränkt Waffen geliefert haben, nachdem klar war, dass Israel Gaza-Stadt angreifen würde. Da hat der Bundeskanzler es entschieden. Das wird wieder rückgängig gemacht, wenn der Krieg jetzt tatsächlich zu Ende sein wird.
Also das haben wir gemeinsam entschieden und wir werden auch gemeinsam die neue Situation bewerten. Aber Sie verstehen, das ist nicht das Erste, an das ich jetzt denke, wenn wir kurz davor sind, dass die Geiseln freigelassen werden, dass es zur Unterzeichnung auch des Friedensabkommens kommt. Aber wir werden die Situation neu bewerten und für uns ist wichtig in der Bundesregierung, dass das Existenzrecht Israels gewährleistet ist. Und dafür werden wir unseren Beitrag leisten.
Ich möchte gerne noch zu dem anderen großen Konflikt ganz kurz kommen, weil ich weiß, dass Sie von den EU-Finanzministern aus Luxemburg kommen, wo Sie darüber gesprochen haben, ob die eingefrorenen russischen Vermögen in der Höhe von ungefähr 140 Milliarden zur Verfügung gestellt werden könnten für die Ukraine-Hilfen. Das ging bislang nicht, weil man immer gesagt hat, das gehört den Russen, das sind Eigentumsrechte. Und jetzt haben sie einen nicht ganz unkomplizierten, aber doch direkten Mechanismus gefunden, um diese Gelder vielleicht doch der Ukraine zur Verfügung zu stellen.
Genau, es geht nicht darum, dass wir das Geld selbst nehmen, aber dass wir mit diesem Geld quasi Kredite schaffen für die Ukraine. Und das wollen wir tun. Wir wollen die Ukraine unterstützen in dem Kampf, den sie führen muss gegen die russische Aggression.
Wollen die anderen das auch?
Ist das durch? Na, wir diskutieren das innerhalb der Europäischen Union, aber es zeichnet sich schon ab, dass die Mehrheit das will. Und das ist erstmal gut. Natürlich brauchen wir einen gemeinsamen Weg. Wir haben auch die Unterstützung der Amerikaner. Das war auch lange unklar, wie die Amerikaner
Belgier das wollten nicht, weil bei denen das Geld liegt.
Weil bei den Belgiern das Geld liegt, ja. Und die sagen natürlich vorsichtig, am Ende kann es ja sein, dass man das Geld zurückzahlen muss. Und was bedeutet das für den belgischen Haushalt? Also diese Schritte gehen wir jetzt alle, aber ich bin mir sicher, wir kriegen dann in den nächsten Wochen eine vernünftige Lösung hin.
Putin sei schlimmer als Hamas, hat der ukrainische Außenminister vor 2 Tagen gepostet, fast schon als, so verstehe ich das zumindest, verzweifelter Versuch, die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit wieder ein bisschen zurückzugewinnen. Trauen Sie eigentlich auch Trump zu, Putin so unter Druck zu setzen, dass der auch an die Verhandlungstische kommt?
Na, Trump ist schon einer der zentralen Akteure. China auch, aber wir haben jetzt innerhalb der G7 unter den Finanzministern, wir werden uns jetzt auch in Washington nächste Woche treffen, wir haben schon einen Prozess, wo wir versuchen, den Druck auf Putin hochzufahren. Und da ist es gut, dass wir die Amerikaner an unserer Seite haben, dass die auch sagen, wir machen Druck. Wir wollen über die eingefrorenen russischen Vermögen, auch über die Frage, wie kann man nochmal handelspolitisch Druck machen auf Russland. Da wollen wir den Druck auf Putin hochfahren. Und am Ende ist es die Frage, kriegen wir China überzeugt, kriegen wir auch Indien überzeugt, aber kriegen wir auch sehr klar hin, dass die Amerikaner, dass Donald Trump Druck auf Putin machen. Wenn das funktioniert, glaube ich, kann es helfen, dass am Ende auch Putin seine Position verändert und wir vielleicht einem Frieden in der Ukraine auch näher kommen.
Das waren, Herr Klingbeil, jetzt vor allem Fragen an den Vizekanzler und den Finanzminister. Sind diese Ihnen eigentlich lieber als Fragen an den SPD-Chef?
Ach, diese Unterscheidung merke ich eigentlich immer gar nicht so.
Also
ich habe beim Finanzministertreffen war es dann auf einmal in der Tickermeldung der SPD-Vorsitzende. Also ich glaube, das kann man nicht. Ich bin ja nur eine Person.
Nee, wenn ich Sie jetzt zum Beispiel frage, ob es gut ist, die Stromsteuer nicht wie versprochen für alle zu senken, auch für die Privathaushalte, dann würde der Finanzminister eigentlich antworten, das ist okay, weil es kostet nicht so viel. Aber der SPD-Chef müsste sagen, es ist Mist.
Der SPD-Vorsitzende sagt Ihnen sehr klar, dass wir eine Priorität setzen mussten in der Regierung. Und diese Priorität sehr klar war, es gibt Arbeitsplätze in der Industrie, die sind gefährdet. Die sind
Das Regierungsmitglied.
Nein,
ne?
Das sagt Ihnen auch der SPD-Vorsitzende, weswegen wir in unserem Programm gar nicht die Absenkung der Stromsteuer für alle pauschal drin hatten, sondern gesagt haben, nur für die produzierenden Unternehmen, für die Industrie wollen wir das machen. Und diese Entscheidung haben wir am Ende auch getroffen. Also es gibt natürlich Spannungsverhältnisse. Es gibt mal Widersprüche, auch die ich aushalten muss. Aber am Ende gibt es schon meistens eine sehr klare Linie. Und an der Stelle bin ich nun echt auch sehr klar, dass der Schritt richtig war.
Wie kriegen Sie denn das eigentlich persönlich hin, diese 3 Ämterhäufungen? Sie müssen über die Finanzen wachen. Alle wollen ständig Geld von einem, was ich mir auch nicht lustig vorstelle. Sie sind auf internationalen Bühnen unterwegs. Dann müssen Sie die sozialdemokratische Seele wärmen und noch im Wahlkreis rumlaufen. Wie wuppt man das?
Wenig Schlaf, viel Teamarbeit und ich will Ihnen aber schon sagen, für mich ist das ein Privileg, das alles machen zu dürfen. Ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen. Meine Mutter ist Verkäuferin gewesen, mein Vater ist Unteroffizier gewesen. In anderen Ländern hätte ich das niemals an die Spitze einer Partei oder ins Vizekanzleramt geschafft. Und ich darf das gerade alles machen, ich darf das Land mitführen. Und das ist für mich schon etwas, wo ich sehr viel Kraft draus ziehe und wo ich auch sehr viel Motivation draus ziehe, das alles machen zu können. Aber es geht, ich bin Teamplayer, ich habe ein gutes Team um mich herum, sowohl politisch als auch bei den Mitarbeitern. Ich bin gut im Organisieren und so kriegt man das dann auch alles zusammen hin.
Und dann haben Sie noch ein kleines Kind. Mhm. Das darf ich fragen, weil Sie es selber öffentlich gemacht haben und weil das ja meist nur Frauen gefragt wurden. Als ich Kinder bekam, haben immer alle gefragt, wie kriegst du das hin? Wie kriegen Sie das hin?
Ich kriege es hin, aber Sie haben recht damit, dass man diese Frage im Jahr 2025 eigentlich gar keinem mehr stellen sollte. Keiner Frau, kein Mann. Gebe zu, das ist für Frauen häufig eine schwierige Debatte. Das finde ich auch total falsch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel darauf gucke, was mache ich als Finanzminister, dann gebe ich ja mit Absicht, weil ich das für richtig halte, auch sehr viel Geld in den Ausbau von Kitas, weil ich finde, wir müssen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken. Und diese Frage gehört nicht in ein modernes Land und in ein Jahr 2025.
Dann kommen wir jetzt wieder zurück zum Finanzminister, reden kurz über das Bürgergeld oder die Reform desselben, das jetzt neue Grundsicherung heißen soll und nochmal, wie viel Geld Ihnen bringen soll?
Das kann ich eher sagen, wenn das Gesetzentwurf oder wenn der Gesetzentwurf vorliegt.
Na, die Union
ich
sag, hat ja
ich
immer,
hab immer,
hat
ja, da
immer
waren mal 10 Milliarden, 5 Milliarden. Am wichtigsten ist, dass wir Menschen in Arbeit bringen. Darum muss es jetzt gehen. Das spart am Ende sehr viel Geld.
Aber wie viel Einsparpotenzial erwarten Sie?
Das kann ich Ihnen heute nicht sagen. Ich glaube, dass es vor allem darum geht, dass wir die Wirtschaft ankurbeln, dass wir dafür sorgen, dass Menschen in Arbeit kommen.
Wie
das
viel,
spart richtig
wie viel
Geld. 100.000 Menschen in Arbeit sind ungefähr 1 bis 1,5 Milliarden, die wir weniger
Hält
ausgeben.
Andrea Nahles für sehr
die wir weniger hoch. Ausgeben. Mhm. Das kriegen wir hin. Aber jetzt geht es darum, das umzusetzen, was wir da beschlossen haben.
Also dann war dieses ganze Gezeter über Wochen von der Union, ne? Immer ein 2-stelliger Milliardenbetrag, der sich dann immer irgendwie weiter verringerte. Und Ihre Arbeitsministerin hat jetzt bei der Pressekonferenz am Donnerstag gesagt, Geld spielt überhaupt keine Rolle. War das dann alles ein wie soll ich sagen, eine Stimmungsmache der Union und die, ein Teil dieses Kulturkampfs, naja, den Sie selber jetzt angesprochen haben bei der
Pressekonferenz. Ich habe keine Diskussionsveranstaltung gehabt, wo es nicht um das Bürgergeld ging. Und zwar in einer aufgeheizten Stimmung. Ich bin total froh, dass wir das Thema jetzt endlich angehen, weil ich auch ein Interesse daran habe, dass wir in dieser Gesellschaft dann nicht andauernd drüber streiten. Wir brauchen einen Sozialstaat, der sich kümmert um Menschen, denen es nicht gut geht. Da lasse ich auch nicht zu, dass der angegriffen wird. Aber wir haben gesehen doch in den letzten Jahren beim Bürgergeld, dass es Missbrauch gibt, dass es auch Dinge gibt, die ich nicht unter dem Gerechtigkeitsaspekt verkaufen kann, wenn jemand den dritten, den vierten Termin nicht wahrnimmt, wenn jemand arbeiten könnte und nicht arbeiten geht, wenn jemand schwarz arbeitet und Bürgergeld empfängt. Da haben wir gesagt, das wollen wir ändern. Das haben wir übrigens unter der Ampel schon als Gesetz auf dem Tisch gehabt. Jetzt können wir es umsetzen. Und deswegen bin ich auch froh, dass so ein gesellschaftlicher Konflikt jetzt endlich mal befriedet werden kann. Aber ich habe nie gesagt, wir sparen da 10 Milliarden ein. Und manchmal tut es ja Not, dass man die Debatte im Konkreten führt, um dann zu sehen, je näher man rankommt, desto schwieriger ist es dann manchmal, Sachen auch zu lösen.
Gucken wir uns mal an, was da inhaltlich jetzt vor allem verändert und beschlossen wurde. Der Staat gibt Menschen Geld, wenn sie in Not sind. Und das Mindeste, was die tun müssen, ist, zu Terminen zu erscheinen. Mhm. Also eine vergleichsweise kleine Kooperation. Und der Beschluss sagt jetzt, wenn jemand zum dritten verabredeten Termin nicht erscheint, dann kriegt er kein Geld. Ist das ein großer Wurf oder eigentlich nur eine folgerichtige, selbstverständliche Entscheidung?
Ich halte das für folgerichtig. Und das haben wir als SPD aber auch schon in der letzten Legislatur gesagt. Wir haben in der letzten Legislatur schon konkret Gesetze auf den Tisch gelegt, wie wir das Bürgergeld ändern wollen. Ich sage nicht, dass wir immer auf dem richtigen Weg waren. Die SPD hat sich manchmal auch zu wenig um die arbeitende Mitte gekümmert und zu sehr um dieses Thema gekümmert. Und es ist richtig, auch aus der Blick oder aus der Brille von jemandem, der 2.500-3.000 Euro verdient und jeden Tag arbeiten geht, ist es genau richtig zu sagen, wer sich nicht an Regeln hält, der kriegt auch Sanktionen.
Aber wenn Sie das jetzt so sagen,
das machen wir jetzt.
Hätte die SPD das Bürgergeld auch ohne die Union abgeschafft?
Ich war immer dafür, dass wir das verändern. Und das steht auch in unserem Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2025 schon drin, dass wir zur Veränderung beim Bürgergeld kommen müssen. Unter Gerechtigkeitsaspekten, und das ist ja mein Blickwinkel, nochmal, von Menschen, die arbeiten, die für 2.500, 3.500, 3.000 Euro arbeiten, ist es nicht erklärbar, dass jemand Geld vom Staat bekommt und nicht arbeiten geht
aber
oder Termine verstreicht.
Genau, Herr Klingmann, aber warum haben Sie das Bürgergeld dann überhaupt?
Und auf der anderen Seite geht es trotzdem darum, dass man sich darum kümmert, dass der Sozialstaat funktioniert und dass wir uns um Menschen kümmern, die gerade nicht können und die gerade nicht arbeiten können.
So wie die SPD das Bürgergeld erschaffen hat, fanden das ganz viele Leute ungerecht. Warum haben Sie das jetzt erst erkannt und geändert?
Wir haben es nicht jetzt erst erkannt, aber wir haben es jetzt auch unter meiner Führung geändert. Und das war mir wichtig.
In der Ampel gab es diesen Beschluss so noch nicht.
In der Ampel gab es auch Gesetze, die gesagt haben, wir gehen hart vor gegen Totalverweigerer.
Ja, aber
und
nur
wir
für
gehen
zwei
hart vor gegen Menschen, die nicht, beim Schwarzarbeiten erwischt werden.
Gut,
das haben wir in der Ampel schon gehabt.
Trotzdem fragen wir uns, und das fragen sich auch ganz viele andere, also ich kann jetzt zitieren den Duisburger Oberbürgermeister, der gesagt hat, die SPD hat einen totalen Fehler gemacht, dass sie gerade am Bürgergeld zu erkennen,
aber Frau
Mioska,
ich sage doch
Klientel
gerade, diesen
Arbeiter
Fehler korrigieren wir jetzt. Ich will die SPD auf einen anderen Weg bringen. Ich will die SPD auf einen Weg bringen, wo es darum geht, dass wir uns um Menschen kümmern. Und das muss der Hauptfokus sein, wo jemand arbeitet, wo jemand sich anstrengt, wo jemand was leistet in diesem Land. Und da gehört aber nicht dazu, dass ich rigoros über den Sozialstaat rede. Ich will, dass wir einen Sozialstaat haben, der funktioniert. Aber ich muss doch jetzt einfach sehen, es gibt eine massive gesellschaftliche Debatte darüber. Es gibt diesen Missbrauch. Es gibt überall die Diskussion auch um das Bürgergeld. Übrigens, ich rede auch gern über die Frage von Steuerbetrug. Ich rede gern darüber, was reiche Menschen in diesem Land sich erlauben können, wenn es darum geht, sich auf Kosten der Allgemeinheit auch zu bereichern. Aber es ist total richtig und ich sage Ihnen, deswegen ist das auch nichts, was man mir aufzwingen musste, sondern es ist richtig, dass die SPD diesen Weg jetzt geht. Ich will das auch. Ich möchte, dass wir zur Veränderung beim Bürgergeld Richtung neue Grundsicherung kommen. Und dafür haben wir jetzt die ersten Sachen vorgelegt und ich finde das richtig.
Dass Sie diese Ungerechtigkeit jetzt erst korrigieren, das sagen ganz viele Zahlen, hat auch dazu geführt, dass die SPD weiter abgestürzt ist und im Gegenzug die AfD weiter dazu gewinnt. Wie wollen Sie dagegen steuern?
Ich glaube, dass man Vertrauen in der Politik sehr schnell verliert und es sehr lange braucht, es zurückzugewinnen. Aber es geht jetzt um ein paar Sachen, die wir richtig machen müssen. Wir reden gleich sicherlich noch mit den anderen Gästen noch über das Sondervermögen, wo es darum geht, dass wir massiv in dieses Land investieren, dass wir es modernisieren, dass wir gucken, wie wir Infrastruktur, aber auch Kitas und Schulen ausbauen. Also das klare Signal an die Bürgerinnen und Bürger, das Land funktioniert besser. Und dann geht es für mich aber auch darum, dass wir in der Regierung vernünftig zusammenarbeiten. Weniger Streit, das hat die Ampel wahnsinnig geprägt. So, wir hatten jetzt auch erste Sachen, die mich betrübt haben in der neuen Regierung. Deswegen war es gut, dass wir im Koalitionsausschuss wirklich Entscheidungen auch getroffen haben. Und ich bin mir sicher, über diesen Weg kann man die AfD auch wieder kleiner kriegen.
Uns ist online ein Post aufgefallen von der SPD, der ein bisschen Einblick darüber gibt, wie sie der AfD auch begegnen wollen. Vielleicht gucken wir uns den mal zusammen an. Umfrage, welche Partei kann soziale Gerechtigkeit? Ist die SPD ganz weit vorne, danach kommt die Linke, die CDU-CSU und dann, und das haben wir jetzt aus Übersichtsgründen etwas vergrößert, ist das zu sehen? Herr Klingbeil, darf ich eine Frage dazu stellen? Ja, auch wenn Sie mir sagen, den Ausdruck verzeihen, ist die AfD scheiße oder diese Marketingidee?
Also, ich sage, die AfD ist eine rechtsextreme Partei. Die hat Führungspersonen, ja, das hat der Verfassungsschutz nun festgestellt.
Aber wie wollen Sie Leute zurückholen, denen Sie attestieren,
Frau Bioska, lassen Sie mich doch bitte ausreden. Ja. Als ich das gesehen habe, habe ich sofort angerufen und gesagt, das akzeptiere ich nicht. Das müsste mittlerweile auch entfernt sein von den Seiten. Doch, es müsste mittlerweile entfernt sein.
Vor einer Stunde habe ich geguckt.
Können wir gerne einen Faktencheck machen.
Machen wir.
Aber ich habe sehr deutlich gemacht gegenüber dem Generalsekretär und auch gegenüber anderen, dass ich das nicht akzeptiere. Die AfD ist eine rechtsextreme Partei. Ich gehe immer hart ins Gericht mit den Leuten, die dort Verantwortung übernehmen, die im Bundestag für die sitzen, die im Parteivorstand sind. Aber was ich nicht mitmache, ist diejenigen zu beschimpfen, die ihr Kreuz mal bei der AfD gemacht haben. Das glaube ich nämlich, das ist der falsche Weg. Und deswegen ist diese Social-Media-Kachel ein völlig falsches Signal. Es gibt Leute, die AfD wählen, die überzeugte Rechtsextreme sind. Die kriege ich nicht zurück. Aber es gibt auch Leute, die sich im Streit in der Ampel abgewandt haben von der klassischen Politik. Es gibt welche, die sind enttäuscht, dass der Bus nicht fährt, dass die Schule nicht saniert ist. Die sind vielleicht über die Russland-Politik enttäuscht. Die haben sich abgewandt. Aber ich glaube, da kann man viele auch zurückgewinnen. Und darauf sollten wir uns konzentrieren. Ich möchte nicht die Wähler der AfD beschimpfen. Und deswegen ist dieser Social-Media-Post auch von mir zurückgeführt.
Noch online, zumindest bei Threads. Instagram.
Wir gucken nach.
Sie haben gerade nachgeguckt. Okay. Sie haben mir gerade gesagt, also bei Instagram ist er weg, aber bei Threads ist er noch zu sehen. Wie wichtig ist die richtige Kommunikation, Herr Klingbeil? In dem Leitantrag des SPD-Vorstands für den jüngsten Bundesparteitag im Juni steht der Satz, wir dürfen uns nicht hinter Floskeln verstecken, sondern müssen aufrichtig und transparent kommunizieren. Keine Floskeln mehr. Ist das auch eine Empfehlung von Lars Klingbeil an Lars Klingbeil?
Ja, natürlich. Natürlich ist das eine Empfehlung, weil auch ich manchmal natürlich abrutsche in Floskeln.
So, und stopp, bevor Sie weiterreden. Aber einmal ganz
jetzt
kurz.
Das habe ich gewusst.
Da kommt was.
Wie kriegen wir wieder eine Situation, in der Leistung sich wirklich lohnt und Menschen, die fleißig sind, vorankommen? Diejenigen, die fleißig sind in diesem Land, die sich wirklich anstrengen, die arbeiten gehen, die jeden Tag unterwegs sind, die das Land am Laufen halten. Die morgens fleißig aufstehen, die sich kümmern, die sich an die Regeln halten, die Kinder haben, in den Verein sind, die dafür sorgen, dass dieses Land läuft.
Also die fleißig sind, die sich jeden Tag anstrengen, die das Land zusammenhalten. Dass die fleißigen Menschen in diesem Land wirklich auch merken, es geht in der Politik und bei den politischen Entscheidungen um sie.
Wenn du dich anstrengst im Leben, dann kommst du voran. Sei fleißig, halt dich an die Regeln, guck, dass du arbeitest und du kommst voran im Leben.
Ich wollte jetzt sagen, werden Sie bitte diesen Satz in dieser Sendung nicht wiederholen, aber Sie haben ihn vorhin schon gesagt.
Frau Mioska, Sie werden Beispiele dafür finden. Und ich wollte eigentlich gerade sagen, das letzte Mal, als ich sowas gefragt wurde, war im ARD-Sommerinterview und dann haben die danach genau Sätze zusammengeschnitten.
Auch die Fleißigen, die immer aufstehen.
Ich weiß nicht, ob Sie die gleiche Redaktion haben. Aber bei dem Thema sage ich Ihnen, das sind nun echt keine Floskeln. Und da sage ich Ihnen sehr klar, die Fleißigen und die Anständigen, die jeden Tag aufstehen, die für 3.000 Euro arbeiten gehen, nein, das sage ich Ihnen jetzt ganz, die werden in dieser Berliner Blase, der Sie angehören und der ich auch angehöre. Ich sage Ihnen, wenn die SPD sich um diese Menschen kümmert, wenn die SPD sich um diese Menschen kümmert, wären wir nicht bei 16%. Wenn diese Menschen, und ich habe gerade mit den Betriebsräten der Industrie, also der Stahlindustrie zusammengesessen, die mir alle sagen, Leute, ihr wisst nicht, was bei uns in den Betrieben los ist. Die haben alle nicht mehr den Eindruck, ihr kümmert euch um die Belange dieser Arbeitnehmer. Die verdienen übrigens mehr als 3.000 Euro. Aber ich will trotzdem, ist das genau der Blickwinkel. Wir haben diese Woche den Autodialog gehabt, wo die Betriebsräte sitzen und sagen, hier ist nicht mehr der Eindruck, CDU oder SPD würden sich um die Interessen der Beschäftigten in den Automobilstandorten kümmern. Und deswegen ist das für mich für die Frage, wie stark ist die SPD, ist das genau der entscheidende Punkt. Schaffen wir es eigentlich in dieser Berliner Welt, der Sie angehören, der ich angehöre, schaffen wir es eigentlich mal zu sehen, was die Mehrheit der Menschen in diesem Land denkt, was die umtreibt, was deren Herausforderungen im Alltag sind. Und wenn ich von den Fleißigen und Anständigen rede, dann sind das nicht die, die brüllend durchs Internet laufen, aber das ist die Mehrheit der Menschen in diesem Land. Und die fühlen sich gerade nicht repräsentiert von der Politik. Und das muss genau der Blickwinkel sein. Ich sage Ihnen, wenn man das hinkriegt, wird die SPD auch wieder stärker.
Und
also,
das Problem
Sie finden,
ist aber, dass
Sie finden garantiert Beispiele, wo ich mit Floskeln rede, aber an der Stelle habe ich wirklich eine politische, tiefe Überzeugung.
Das glaube ich Ihnen. Nur das Blöde ist, wenn man dann immer mitreden kann, dann sollte man sich vielleicht was Neues ausdenken.
Ja, ich rede den ganzen Tag als Politiker. Politiker an irgendwelchen Stellen und ich will ja nicht jedes Mal was Neues erfinden, sondern ich habe eine politische Überzeugung und für die kämpfe ich. Und ich darf Ihnen verraten, ich habe noch nicht alle in der SPD überzeugt, dass das der richtige Weg wäre.
Aha, was haben Sie denn bisher getan für die Fleißigen, die morgens aufstehen?
Zum Beispiel haben wir uns in der Regierung jetzt darauf konzentriert, dass wir Arbeitsplätze sichern, dass wir beispielsweise die Energiepreise senken. Haben wir
noch verlieren wir sehr viele Arbeitsplätze.
Ja, das tun wir auch, weil man den Schalter nach 4 Jahren wirtschaftlicher Schwächephase nicht einfach so umdreht. Aber wenn wir jetzt sagen, wir bringen 500 Milliarden auf den Weg, wenn wir die Energiepreise senken, wenn wir jetzt gerade auch zum Beispiel dafür sorgen, dass private Investitionen angereichert werden, dass wir das Lieferkettengesetz ausgesetzt haben, dass wir gerade den Automobildialog gemacht haben, dass wir den Stahlgipfel haben. Das ist ein klarer Fokus für Menschen, die hart arbeiten, die fleißig sind und morgens aufstehen und sich kümmern, dass wir sie in den Fokus nehmen und uns kümmern. Und dieses Vertrauen, das ist mein Anspruch, das werden wir uns als SPD zurückerkämpfen.
Dann gucken wir uns jetzt etwas genauer an, was Sie nicht nur für die morgens aufstehen und fleißig arbeiten vorhaben, und beginnen mit einem Versprechen, das der Finanzminister den Menschen in den Kommunen gegeben hat.
Wir gehen jetzt das an, was jahrelang in unserem Land vernachlässigt wurde, dass das Schlagloch, das seit Jahren nervt, auf einmal beseitigt wird, dass die Schultoilette, die schon seit Jahren nicht mehr benutzt werden kann, repariert wird.
Finanzminister Klingbeil verspricht, mit dem Sondervermögen wird sich der Alltag der Bürger verbessern. In vielen Kommunen ist die Lage angespannt, auch in Bad Honnef.
Wenn Eltern ihre Kinder in den Kindergarten schicken, der gerade defekt ist, oder in eine Schule, wo man wie hier phasenweise die Fenster nicht aufmachen konnte, also nicht lüften konnte, dann hört der Spaß auf. Und die Sportstätten sind ja auch in einem schlechten Zustand. Wir mussten unser großes Sportzentrum für viele Wochen schließen, weil es nicht mehr benutzbar war.
Wir fragen Otto Neuhoff, Bürgermeister in Bad Honnef, Nordrhein-Westfalen. Hält Klingbeils Sondervermögen, was es verspricht?
Ich bin hier verantwortlich in der Kommune. Und da sage ich, im Moment habe ich nichts in der Hand, um zu vermitteln, dass das eine Erfolgsgeschichte wird. 100 Milliarden Euro klingt erstmal nach gewaltig viel Geld. Aber wenn ich das dann runterbreche, 20 Milliarden für Nordrhein-Westfalen, 18 Millionen für die Stadt Bad Honnef, das aber auf 12 Jahre verteilt, 1,5 Millionen, das reicht natürlich überhaupt nicht. Und insofern könnte man das vielleicht vergleichen mit einem Pflaster, was man auf den Beinbruch klebt. Das Grundproblem, nämlich die Unterfinanzierung der Kommune oder der Kommunen insgesamt, wird damit nicht gelöst.
Ein Beispiel, die Sanierung des Gymnasiums hier.
Die Pläne sind fertig, 75 Millionen. Der Rat hat das Projekt zurückgestellt, weil einfach das Geld nicht da ist.
Das Sondervermögen sei ein guter erster Impuls. Reiche aber nicht aus.
Wenn der Finanzminister des Bundes, also Herr Klingbeil, hingeht und sagt, ich habe jetzt so viel Geld zur Verfügung gestellt, dann ist aus meiner Sicht seine Arbeit dann nicht zu Ende. Sondern es muss auch darüber geredet werden, wie denn sichergestellt wird, dass das Geld dann auch da vor Ort eine spürbare Wirkung für den Bürger entfaltet.
Und wir erweitern die Runde und ich freue mich über unsere weiteren Gäste. Die Ökonomin und eine der sogenannten Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, ist bei uns. Und mein Kollege, der Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, Markus Preiß, sind da. Schön, dass Sie da sind. Natürlich geht die erste Frage nach dem, was der Bürgermeister Bad Honnef gesagt hat, an den Finanzminister. Jetzt sollen nächste Woche das Sondervermögen endlich losfließen. Das haben Sie zumindest im Finanzausschuss angekündigt. Was ist Ihr Zeitplan? Wann sollen die Leute vor Ort merken, dass das berühmte Schlagloch vor der Haustür verschwindet?
Na, wenn es nach mir geht, natürlich sehr schnell. So, und das ist aber nicht nur die Frage, wie viel Geld wird zur Verfügung gestellt, sondern auch, wie schnell sind die Verfahren. Wenn wir uns den Bereich Infrastruktur angucken, hat der Verkehrsminister jetzt erste Ideen für das Infrastrukturbeschleunigungsgesetz auf den Weg gelegt. So, ehrlicherweise, mir geht das ein bisschen zu langsam. Wir müssen da schneller werden. Aber wir brauchen noch ein anderes Tempo in Deutschland. So, und jetzt habe ich ja ein bisschen von den 500 Milliarden auch Zuständigkeiten aus der Hand gegeben. Also 100 Milliarden gehen jetzt an die Länder. So, ich mache da keinen Hehl draus. Ich hatte mir eigentlich gewünscht, dass bei den Ländern auch dass 60% an die Kommunen gehen. Das hatten wir in dem ersten Gesetzentwurf drin. Da waren die Länder sich mit 16-0 einig, dass das da raus soll. Aber Rheinland-Pfalz, der Alexander Schweizer, hat jetzt zum Beispiel mit seinen Kommunen ein Paket geschlossen, wo sogar mehr als 60% jetzt an die Kommunen gehen. Das ist gut, aber das wird dann über die Länder jetzt umgesetzt. Wir werden das kontrollieren. Wir kontrollieren kumulieren 300 Milliarden, die wir als Bund zur Verfügung stellen für Programme. Und es gibt noch mal die 100 Milliarden, die im Klima- und Transformationsfonds sind. Also ganz unterschiedliche Stellen. Aber das Ziel muss ja von allen sein, dass sich jetzt spürbar etwas verändert. Und das muss schnell gehen. Und daran arbeiten wir jetzt.
Der Bürgermeister in Bad Honnef macht sich jedenfalls große Sorgen, dass das nicht schnell genug geht und dass auch nicht genug ankommt. Markus, verstehst du die Sorge?
Ich glaube, dass nicht genug ankommt, das ist klar. Ich glaube, Deutschland hat einen riesigen Rückstand bei den Investitionen. Und das kann man, glaube ich, sehr deutlich sagen. Egal, was das Finanzministerium macht, es wird nicht reichen. Aber genau das, finde ich, ist auch die Aufgabe, die jetzt vor der Bundesregierung liegt. Die Stimmung im Land, finde ich, wird in den Kommunen gemacht. Wenn man durch so eine Turnhalle beispielsweise geht, dann braucht man keine Senkung der Stromsteuer mehr. Dann ist das das, was wirklich drückt. Und da zu sagen, wir haben mehr Geld für die Kommunen, auch strukturell, nicht nur einmal in einem Fonds, sondern dauerhaft. Das, finde ich, ist eine wichtige Aufgabe für, Sie haben selber gesagt, das Problem ist manchmal die Laune im Land. Und das andere ist, finde ich, auch für die Demokratie. Wir haben Bürgermeister, die sagen, warum soll ich noch Bürgermeister werden? Ich habe kein Geld und einen Haufen Aufgaben. Ich kann die verteilen und dann mir 4 Jahre anhören, warum es hier nicht besser wird. Und wenn man das nicht löst, wenn da nicht eine auch strukturell eine Veränderung ist in der Finanzierung der Kommunen, dann geht es unserem Land nicht gut.
Frau Schnitzer, werden die Kommunen strukturell benachteiligt?
Ja, ich glaube, das sieht man ja. Man sieht ja, dass sie viele Aufgaben haben, zum Teil eben Aufgaben, über die der Bund entscheidet und für die sie nicht die notwendigen Finanzmittel hat. Und auch jetzt, also, dass sie von diesen 100 Milliarden eben nicht verpflichtend die 60% bekommen, sondern vom Wohlwollen der jeweiligen Landesregierung abhängig sind, das ist schon beunruhigend. Denn je nachdem, wie man sich dann vielleicht gestellt hat, wie die Kommunen vielleicht dann auch politisch besetzt sind, kann das ja sehr unterschiedlich ausgehen. Mhm. Und wir haben ja gesehen, wie wichtig das wäre.
Haben Sie das verstanden in der Bundesregierung, das, was Markus Preis gesagt hat, dass das in der Kommune die Demokratie sehr wichtig ist und auch sehr porös werden kann an der Stelle?
Ist mein Fest. Ich habe 20 Jahre lang Kommunalpolitik gemacht. Ich glaube, dass das der, wenn du als junger Mensch in die Kommunalpolitik gehst und das Erste, was du entscheiden kannst, ist, ob du das Schwimmbad oder die Stadtbücherei zumachst, dann haben wir ein Problem in dieser Demokratie. Und deswegen sind die 100 Milliarden gedacht. Nochmal, ich habe klare Signale aus Rheinland-Pfalz, bei mir aus Niedersachsen, auch aus anderen Ländern, Mecklenburg-Vorpommern, wo das Geld wirklich auch so stark für die Kommunen eingesetzt wird. Wir werden von den 400 Milliarden, die im Bund zur Verfügung stehen, ja auch viel für die Kommunen machen. Aber das, was Frau Schnitzer sagt, stimmt ja auch. Es gibt ein strukturelles Problem. Und das hat sich über 20 Jahre aufgebaut. Deswegen haben wir auf der letzten Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler verabredet, dass wir jetzt genau rangehen an die Fragen, welche Aufgaben hat der Bund eigentlich, Bund und Länder, den Kommunen übertragen. Das ist kompliziert, nennt sich Veranlassungskonnexität. Aber da brauchen wir strukturelle Veränderungen. Wir brauchen strukturelle Veränderungen. Das ist nicht mit einem Sondervermögen getan. Und das will ich schon sagen. Und was ja auch dazu kommt, ist, dass ich als Finanzminister gerade daran arbeite, dass wir zum Beispiel das Problem der Altschulden, dass wir das angehen und dass wir als Bund auch die Kommunen zum Beispiel im Ruhrgebiet unterstützen, die sehr hohe Altschulden haben und wir da auch helfen, dass eine Handlungsfähigkeit wieder entsteht.
Das stimmt, aber das sind natürlich wirklich kleine Beträge. Also 250 Millionen Euro pro Jahr ist natürlich für das, was sozusagen da steht, im Prinzip wirklich nur ein Anfang. Die Frage ist sozusagen, wenn Sie sagen, wir haben nicht nur das Sondervermögen und wir müssen gucken, welche Aufgaben haben wir in der Vergangenheit übertragen. Gehen Sie denn daran zu sagen, das Geld holen wir sozusagen aus dem Bund raus und geben es den Kommunen?
Aber das sind ja genau die Diskussionsprozesse, die gerade laufen. So, aber nochmal, das, was jetzt in 5 Monaten dieser Regierung passiert ist, sind 100 Milliarden für die Länder und die Kommunen, ist, dass ich jetzt demnächst die Altschuldenregelung vorlegen werde. Jetzt können Sie sagen, 250 Millionen ist nicht viel, aber Sie kennen die finanzielle Situation, die wir im Bund haben, auf die wir auch zulaufen. Das Sondervermögen ist ja das eine, aber wir haben trotzdem strukturelle Defizite auch im Bundeshaushalt, wo wir 27 in eine Lücke von 34 Milliarden reinlaufen. Und trotzdem sage ich, mir ist das so wichtig, dass wir jetzt anfangen werden, mit den Kommunen zu arbeiten. Und die Signale, die ich von der kommunalen Ebene habe, sind auch sehr klar, das ist richtig, dass wir das jetzt machen.
Mhm. Jetzt hat Lars Klingbeil.
Aber ich will nicht abstreiten, dass es dieses Problem gibt und dass das auch für unsere Demokratie ein Problem ist, dass die Kommunen teilweise nicht mehr handlungsfähig sind.
Der Bürgermeister aus Bad Honnef darf hoffen, dass er Sie mal anrufen kann, dass er vielleicht noch das eine oder andere dazu bekommt.
Ich habe jetzt erst gerade wieder am Wochenende mit unserem Chef der Kommunalpolitiker telefoniert, der mir noch mal sehr kluge Hinweise auch gegeben hat, was man tun kann, um zum Beispiel beim Sondervermögen dafür zu sorgen, dass es möglichst bürokratiearm ist. Weil das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Richtig. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Fachliche gehen, aber dass wir mittlerweile Kommunen haben, ich erlebe das in meinem Wahlkreis immer, die sagen, lass mich mit diesen ganzen Förderprogrammen im Bund in Ruhe, das ist viel zu kompliziert geworden. Und deswegen will ich noch mal sagen, es ist auf der einen Seite die Frage, wie viel Geld stellen wir zur Verfügung, auf der anderen Seite aber auch die Frage, wie schnell geht das und wie bürokratisch machen wir das. Und da muss man sagen, haben wir es auch als Bund geschafft, in den letzten 20, 25 Jahren so hohe bürokratische Hürden aufzubauen, dass ein Teil der Kommunen überhaupt nicht mehr mitmachen kann bei diesen Förderprogrammen, weil das für die zu riskant geworden ist.
So, jetzt hören alle ganz viel von Förderprogrammen und vielleicht beginnen wir mal zu sortieren, denn wir haben, und das fragen sich viele, wir haben ein Sondervermögen, wir haben sehr viel Schulden aufgenommen, um die Infrastruktur zu retten. Und daneben einen Kernhaushalt, und das sollte ja eigentlich feinsäuberlich voneinander getrennt sein. Aber wegen des großen Spardrucks kommt da irgendwie alles durcheinander.
500 Milliarden Euro für Infrastruktur und Klimaschutz, so das Versprechen der Bundesregierung. Zusätzlich zum normalen Haushalt, der für Kernausgaben verwendet wird, sollen Milliarden investiert werden. Doch angesichts des hohen Spardrucks im regulären Haushalt nun der Vorwurf für 2026.
Es ist nun leider so, dass ein Teil dieser Mittel zweckentfremdet wird. Die Investitionen im Haushalt sinken, 2026 im Kernhaushalt sinken. Man verlagert also Investitionen in das Sondervermögen aus dem Kernhaushalt und gibt das Geld für anderes aus.
Wie zeigt ein aktuelles Rechenbeispiel des IW? Der Bund hat im geplanten Haushalt 2026 im Vergleich zum Jahr 2024 den Posten für Investitionen in Schienen- und Autobahnbrücken um mehr als 10 Milliarden Euro gesenkt. Stattdessen soll dafür Geld aus dem Sondervermögen fließen, das eigentlich nur für zusätzliche Investitionen vorgesehen ist. Die im Haushalt frei werdenden 10 Milliarden Euro könnten nun für andere Vorhaben verwendet werden.
Es ist außerordentlich kreativ gelaufen, aber ich würde es doch lieber Tricksereien nennen. Denn das ist nicht das Versprechen, das die neue Bundesregierung gegeben hat.
Frau Schnitzer, ist Herr Klingbeil ein talentierter Hütchenspieler?
Also tatsächlich ist das in der Tat interessant, wie dieser Haushalt aufgestellt worden ist. Ich glaube, auf dem Papier stimmt es schon. Natürlich hat man die Vorgabe eingehalten, dass man 10% mindestens investiert aus dem Kernhaushalt und dann zusätzlich noch investiert aus dem Sondervermögen. Gleichzeitig hat man da Dinge verbucht, die nicht notwendigerweise an der Stelle als Investition aus dem Kernhaushalt hätten verbucht werden müssen.
Zum Beispiel?
Sachen, die für die Verteidigung gedacht sind. Mhm. Denn für die Verteidigung kann man ja jetzt sehr beliebig sich darüber hinaus verschulden, wenn man mindestens 1% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgegeben hat. Das wäre also etwas, was man nicht eigentlich als Investition an der Stelle berechnen dürfte, sonst verbucht man das quasi zweimal. Mhm. Man hat außerdem einfach eine ganze Menge Geld nun für Themen aufgerufen, wo man sich mit Fug und Recht fragen muss, wo kommt denn dieses Geld her? Warum hat man noch Geld übrig, um, ich nenne es jetzt mal, eine Mütterrente zu finanzieren, die Mehrwertsteuer für die Gastronomie zu senken, Pendlerpauschale anzuheben, für die Agrardieselsubvention wieder Geld zu haben. Das sind alles Dinge, die standen eigentlich unter Finanzierungsvorbehalt. Man hätte sich denken sollen, dafür ist doch jetzt eigentlich kein Geld da. Und wenn sich dafür doch Geld findet, dann muss man sich schon wundern.
Also Sie machen dann Verschiebebahnhof.
Wir schieben sicherlich Sachen vom Kernhaushalt ins Sondervermögen und andersrum. Das hat aber mit einer Haushaltslogik zu tun, dass ich zum Beispiel ein Problem hätte, wenn ich Investitionen für die Bahn im Kernhaushalt und im Sondervermögen hätte. Das möchte ich an einem Punkt haben. Aber man muss ja einmal mal ganz klar sagen, diese Verschiebebahnhofsache ist ja insofern widerlegt, wenn ich jetzt ein solcher Trickser wäre, wie Herr Hüther das gerade gesagt hat, dann hätte ich ja gar keine Probleme mehr im Haushalt 27. Weil hätte dann würde ich ja alles die, einfach lösen.
Darf ich mal zwischenfragen, hätte man die Mütterrente auch ohne das Sondervermögen finanzieren können?
Wir finanzieren die Mütterrente aus dem Kernhaushalt bei Einhalten der 10% Investitionsquote.
Aber so, Sie haben
27, da fehlen Ihnen 34 so, Milliarden und ohne jetzt, diese Mütterrente ja,
aber Frau Schnitzer, Sie wissen doch auch, dass die Mütterrente, ich habe die als Sozialdemokrat nicht auf den Tisch gelegt. Mhm. Das ist ein klassischer politischer Kompromiss.
Die Frage ist nur, warum machen Sie es mit?
Ja. Das nervt
nur,
Sie doch
um das Regierung zustande zu bringen?
Das kann ich Ihnen sagen, weil ich möchte, dass dieses Land stabil regiert wird. Und weil zu einer stabilen Regierung dazugehört, dass man sich nicht wie in der Ampel drei Jahre lang den Köpf einschlägt, sondern dass man am Anfang dieser Regierung einen politischen Kompromiss macht, wo ich gesagt habe, wir brauchen ein Sondervermögen, um zu investieren. Und dann hat die CSU gesagt, und wir wollen die Mütterrente. Und dann mache ich diesen Deal, und der heißt Koalitionsvertrag, und dann stehe ich auch dazu.
Aber der hat dann am Ende wieder
zur Folge, dass... Und ich sage Ihnen, was hätte das für Konsequenzen, wenn ich jetzt alles aufkündige, was wir als Kompromiss auch mit der Union geschlossen haben. Und trotzdem kann ich mich hier hinsetzen und deutlich machen, das ist nicht meine Position. Aber genauso würde Herr Söder hier sitzen und sagen, er hatte nicht die Idee für 500 Milliarden Sondervermögen.
Aber ich würde gerne mal sagen,
wenn wir anfangen, uns gegenseitig nicht zuzugestehen in einer Regierung, dann macht jeder für sich, aber wir haben keine stabile Regierung in der Mitte dieses Landes.
Sie kürzen was im Kernhaushalt und finanzieren dann die Mütterrente.
Wir kürzen mit dem
doch nichts, nein. Und die Frage ist, wie das, und da muss ich Markus wieder fragen, wie das eigentlich politisch ankommt.
An den Punkt wollte ich gerade kommen, weil das ist genau der Punkt, der dann wieder doch ein bisschen wie die Ampel wirkt. Ich glaube, viele Menschen in diesem Land haben sich verstehen, dass man eine stabile Regierung formen will und finden das, glaube ich, auch gut, dass das passiert ist. Und dazu muss man Kompromisse machen. Aber wenn man dann quasi ein Sondervermögen hat, so viel mehr Geld und spürt daraus, wird gar nicht so viel zusätzlich gemacht. Jetzt werden sogar die Investitionen in die Krankenhäuser wieder auch da rein verlagert. Also, dass man diesen Weg wieder geht und am Ende sagen Sie, wir haben ein riesiges Haushaltsloch.
Ja.
Das ist genau wieder der Eindruck.
Aber ich muss jetzt ein bisschen widersprechen, weil wir ja zusätzlich massiv investieren. Also, und nochmal, wir haben im Kernhaushalt 10% Investitionsquote. Die halten wir ein. Die ist gesetzlich vorgegeben. Da verstoßen wir nicht gegen. Und wir haben dieser Haushalt 2025 hat 115 Milliarden Investitionen. Der Haushalt 2026, der jetzt ja noch im Parlament behandelt wird, aber so wie ich ihn vorgelegt habe, 120 Milliarden Investitionen. Also eine massive Zusätzlichkeit, die da ist. Also da kann man sich nicht hier hinsetzen und sagen, da passiert nichts zusätzlich. Dass man politisch über die Mütterrente streitet, das ist ja legitim. Nochmal, ich habe sie nicht auf den Tisch
gelegt,
aber ich habe eine
Erklärung dafür. Wir reden darüber, wie Sie das Geld verteilen. Ist das, Frau Schnitzer, genau. Und Sie können das beurteilen, ist das jetzt ein legitimer Verschiebebahnhof oder kein legitimer Verschiebebahnhof? Also das haben ja andere Regierungen auch gemacht, aber sind wir in einer anderen Situation?
Also tatsächlich ist es ja so, dass man in der alten Ampelregierung für dieses Jahr noch vorgehabt hat, 12% aus dem Kernhaushalt zu finanzieren für Investitionen. Und jetzt hat man sich nur auf 10% eingelassen. Also an der Stelle hat man schon so ein bisschen eingespart. Man hat ja eigentlich aus dem Kernhaushalt bisher 1,5% des BIP, also des Bruttoinlandsprodukts, für Verteidigung ausgegeben. Jetzt sagt man, es muss nur noch 1% sein und alles darüber hinaus darf schuldenfinanziert werden. Also heißt 0,5% des Bruttoinlandsprodukts, da reden wir schon über mehr als 20 Milliarden, werden jetzt auf einmal frei für eben genau solche Dinge. Und da muss man sich schon fragen, ist das jetzt die richtige Art, das Geld zu verwenden? Und jetzt will ich doch noch mal auf dieses Thema kommen. Wenn wir uns anschauen, was wir eben im Film gesehen haben, Kommunen haben keine Sportplätze. Und dann vergleichen wir das mit der Mütterrente. Und dann frage ich mich, wo verliere ich mehr an Zusammenhalt in der Gesellschaft, wenn der Sportplatz nicht funktioniert, wenn die jungen Leute kein Schwimmbad haben, keinen Sportplatz haben oder wenn jetzt Mütter, ich gönne es allen, meine Mutter erlebt es nicht mehr oder hat es nicht mehr erlebt, ich würde es allen gönnen, diese Mütterrente zu bekommen. Aber wenn man diese Dinge finanziert, die für den Zusammenhalt, glaube ich, nicht so wichtig ist. Und da frage ich mich schon, warum man das in einer Diskussion bei Koalitionsverhandlungen nicht ausdiskutieren kann. Denn die Lage ist doch schwierig, wenn man an der Stelle seinen Partner nicht davon überzeugen kann.
Markus Söder verhandelt.
Ich sage nur, also ich bin sehr für Koalitionskompromisse.
Einmal auf den öffentlichen Eindruck zu gucken. Ja. Sie seitens der SPD haben Jörg Kukies als amtierenden Finanzminister in die Sondierungsgespräche geholt, um ihnen zu zeigen, wie schwierig die Finanzsituation ist. Sozusagen, wir haben in den Abgrund geschaut, habe ich hinterher gehört, von dem einen oder anderen Beteiligten. Und daraufhin wurde dann das Sondervermögen eingeführt. Und dann hat man das zusätzliche Geld. Und trotzdem ist hinterher dieses Haushaltsloch da, obwohl man zusätzliche Leistungen, die Mütterrente, und ich will gar nicht über die Sinnhaftigkeit der einzelnen ein oder anderen Maßnahme sprechen, aber das ist vom Eindruck verheerend, dass man diese Schritte, diese unerhörten Schritte gemacht hat und am Ende trotzdem Sie dastehen und sagen, wir müssen jetzt ans Sparen kommen.
Richtig? Ich will nur sagen, also, dass es eine Lücke 27 gibt, war schon in den Haushaltsverhandlungen bekannt. Und wir machen sie jetzt in der Tat durch 2-3 Schritte größer. Aber die Lücke war schon da. Wir machen sie größer, weil wir zum Beispiel beim Wachstumsbooster den ich für richtig halte, weil es die Unternehmen stärkt und Anreize auch setzt zum Investieren, weil wir da die Kommunen zu 100% kompensieren. Das ist jetzt übrigens angeknüpft an der Diskussion von gerade, halte ich das für richtig, dass man nicht die Haushaltslöcher der Kommunen vergrößert. Aber wir machen sie auch größer in der Tat, weil wir die Mütterrente jetzt 2027 einsetzen. Und ich will aber noch mal sagen, das ist Teil eines politischen Kompromisses, den wir mit den Koalitionsverhandlungen gemacht haben. Also an dieser Stelle will ich einfach sagen, und Frau Schnitzer, ich akzeptiere ja total, wenn Sie sagen, Sie hätten das Geld anders investiert. Sie hätten das Geld anders ausgegeben. Aber das ist ja eine politische Debatte. Aber der Vorwurf, dem ich da ausgesetzt war, war die Trickserei. Und da sage ich, das stimmt an der Stelle nicht. Man kann kritisieren, wie Politik entscheidet, wie Geld ausgegeben wird. Ist völlig okay. Und Sie werden verstehen, dass ich auch sage, wäre vielleicht sogar sinnvoller gewesen mit den Turnhallen. Aber es gibt eine andere politische Entscheidung. Und ich möchte doch vor allem, dass diese Regierung eine Stabilität hat. Und dafür müssen wir Dinge auch gemeinsam entscheiden. Und es bringt überhaupt nichts, wenn ich mit der Union Sachen verhandle und stelle danach alles wieder in Frage. Nee. Dann haben wir keine stabile Regierung. Genau. Und das will ich am Ende in diesem Land nicht.
Sie tricksen womöglich oder Sie müssen tricksen, weil Sie so einen so hohen Spardruck haben. Und ich würde gerne auf das Grundsätzliche kommen, ob es nicht viel nötiger wäre, ganz andere Dinge einzusparen und Reformen anzuschieben. Sie waren immer für Schulden und Sie waren immer für das Sondervermögen. Und jetzt müssen Sie auch mit den Folgen dieser Schulden zurechtkommen. Jetzt muss ich das lesen. Es sind 30 Milliarden Euro Zinsen allein für 2025 für diese Schulden. Und 2029 werden es sogar 67 Milliarden allein Zinsen der Schulden sein. Macht Ihnen das nicht große Sorgen?
Das ist eine politische totale Herausforderung, aber ich kann Ihnen
gerade wenn man nach Frankreich schaut und guckt, dass
ja,
das inzwischen
also regierbar ist. Ich war jetzt gerade am Freitag in Luxemburg. Wir haben das Go auch aus Brüssel von der Kommission gekriegt, dass das alles tragfähig ist, was wir hier machen, dass wir vernünftig mit dem Geld umgehen. Und ich will Ihnen das nur sagen, wir investieren in die Infrastruktur dieses Landes. Das ist notwendig, weil wir mittlerweile eine Infrastruktur haben, die einem peinlich ist. Wenn ich auf Veranstaltungen bin,
die Zinslast macht Ihnen keine Sorgen?
Doch, aber es macht einem alles Sorgen an dieser Stelle. Und ich bin als Politiker verantwortlich dafür, dass ich Dinge auch löse. Und wenn ich jetzt einmal das kurz sagen darf, ja, wir hatten vor 30 Jahren eine Infrastruktur, auf die waren wir stolz. Und heute, wenn ich bei einer Veranstaltung sage, ich bin mit der Bahn gekommen und die war pünktlich, gibt es Applaus. So, wir müssen da investieren. So, wir haben hier Soldatinnen und Soldaten sitzen im Publikum. Es ist doch richtig, dass wir Milliarden in die Hand nehmen jetzt, um unsere Bundeswehr, was 20 Jahre lang versäumt wurde, stark zu machen, damit ich als deutscher Politiker, damit wir jederzeit vor die Bevölkerung treten können und sagen können, wir tun alles, um euch hier zu schützen. So, ich kann für mich rechtfertigen, warum wir dieses Geld ausgeben. Und dass dabei eine Zinslast entsteht, die uns politisch herausfordern wird, das ist so. Aber ich muss als Politiker entscheiden, welchen Weg gehe ich. Und den Weg in Sicherheit zu investieren, so, in Infrastruktur und Zusammenhalt zu investieren, diesen Weg halte ich für richtig.
Herr Klingbeil, auf die Zinslast kommt jetzt auch noch der Steuerzuschuss für die Rente, der auch immer weiter steigt. Und wir sind irgendwann an dem Punkt, und Frau Schnitzer wird wahrscheinlich sagen, wir waren vorgestern schon an dem Punkt, dass wir ganz andere Reformen angehen müssen.
Da bin ich ja bei Ihnen.
So, ich würde gerne ein Zitat von Ihnen vorlesen und dann Frau Schnitzer dazu befragen.
Okay.
Herr Klingbeil sagt diese Woche in einem Interview, ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger wissen, dass es Veränderungen geben muss. Die vertragen auch klare Worte und verstehen, dass wir ein Haushaltsloch von über 30 Milliarden Euro im Jahr 2027 nicht ohne Einschnitte schließen können. Frau Schnitzer, wissen Sie schon von konkreten Einschnitten aus dieser Bundesregierung?
Bisher höre ich nur von Ausdehnungen, also von mehr von Mütterrente. Ich muss das ja nicht wiederholen. Von einer Rentenreform, so wie sie bisher aufgesetzt ist, die die Kosten eher nach oben treiben wird. Die Haltelinie von 40%. Eine Aktivrente, wo man jetzt Steuererleichterungen vorsieht. Also bisher sehe ich noch keine Einschnitte. Und was ich an dem Zitat aber doch sehr bemerkenswert finde, ist, dass Sie sagen, die Menschen müssen darauf vorbereitet werden. Das wäre eben genau mein Punkt auch gewesen bei den Koalitionsverhandlungen. Man muss offensichtlich auch seine Koalitionspartner darauf vorbereiten, dass es so nicht weitergeht. Also wenn man diese Ehrlichkeit noch nicht mal in der eigenen Koalition hat, wie soll man das denn den Menschen vermitteln können?
Und ich glaube,
die Zeit wäre jetzt gekommen.
Also ich will Ihnen ganz offen sagen, dass bei 34 Milliarden rede ich nicht von irgendwie einem Einschnitt, sondern das wird schon eine sehr grundlegende Veränderung sein.
Nämlich welche?
Wir reden über alle. Also erstmal finde ich, Reform heißt ja nicht immer nur Leistungskürzung. Wir reden auch davon, ich habe gerade ein Beispiel genannt, wie wir schneller investieren können.
Nee,
ich komme gleich auf den Punkt, den Sie jetzt hören wollen. Aber es geht auch um Bürokratieabbau. Es geht darum, dass Planung, dass Genehmigung in diesem Land stehen. Nirgendwo steht, dass es 10 Jahre dauern muss.
Da doch, haben wir schon drüber geredet.
Es geht ich werde jetzt zum Beispiel als Finanzminister, das ist ja meine Zuständigkeit, wir werden sehr schnell jetzt ein Gesetz vorlegen zum Reform der privaten Altersvorsorge. Für mich ist die private Altersvorsorge etwas, was wir ausbauen müssen in diesem Land. Wir sehen, dass Riester gut gemeint war, aber nicht so funktioniert, wie wir es eigentlich wollten. Ich setze auf eine starke erste Säule mit der gesetzlichen Rente, auf eine betriebliche Rente in der zweiten Säule. Aber wir müssen uns mehr trauen im Bereich der privaten Rente. Und dafür werde ich noch in diesem Jahr auch ein Gesetz vorlegen. Das halte ich für einen ganz wichtigen Bereich. Wir haben die Bürgergeldreform. Wir haben eine Sozialstaatskommission, die auch zum Jahreswechsel Dinge vorschlagen wird. Wir werden im Bereich Pflege und Gesundheit, wo das gemeinsame Ziel in der Regierung ist, dass die Beiträge steigen.
Aber es ist richtig,
dass wir diese Wege. Und deswegen kommt es umfassend zur Reform. Für mich ist nur ein Punkt wichtig, das will ich sagen. Es hat noch nie eine Regierung gegeben, die 34 Milliarden einsparen musste. Am Ende geht es nicht darum, dass man jetzt jeden Tag eine neue Überschrift schafft, sondern das, was wir verabredet haben. Die 4 Parteivorsitzenden legen am Ende ein Paket vor. Und das wird jeder spüren in diesem Land. Aber es muss ein gerechtes Paket sein. Das ist für mich wichtig. Alle müssen ihren Teil dazu beitragen.
Aber Sie sprechen jetzt über die private Altersvorsorge. Das große Problem oder eins der großen ist bei der gesetzlichen Rente.
Was heißt denn Problem?
Momentan. Die Tatsache, die Ihr Ehrenvorsitzender Franz Müntefering schon vor vielen Jahren ausgesprochen hat, dass wenn wir immer weniger Beitragszahler haben und immer mehr Rentner, das nicht funktionieren wird. Er sagte damals, das erklärt die Volksschule Sauerland. Und wenn Sie sagen, ich gebe Ihnen vollkommen recht mit dem Zitat, was Sie da gerade gesagt haben, man muss die Menschen darauf vorbereiten, dann würde ich zum Beispiel erwarten, eine SPD, die steht für mich für Solidarität, Solidarität zu organisieren. Und Solidarität muss jetzt organisiert werden zwischen den Alten und den Jungen. Und da ins Gespräch zu kommen, da zu sagen, in das schwierige Gespräch, von dem Sie da auch gesprochen haben, den Älteren zu sagen, das wird so nicht mehr funktionieren. Aber wir können das nicht nur bei den Jungen lassen.
Das ist mir dieser Ehrgeiz. Ich kenne übrigens diese ganzen jungen Leute, die immer sagen, nehmt den Alten das Geld weg. Die treffe ich übrigens gar nicht. Die meisten jungen Leute, die ich treffe, sagen, wenn meine Eltern oder die Großeltern hart gearbeitet haben in diesem Land, dann sollen die auch eine auskömmliche Rente haben. So, das sind die, aber wir können doch über andere Sachen in der Rente reden. Warum bin ich eigentlich zum Beispiel als Politiker nicht in der gesetzlichen Rente? Ich halte das für eine riesige Ungerechtigkeit, dass manche Gruppen nicht in der Gesetzlichen Rente. Und dafür gibt es eine Rentenkommission. Bärbel Baas hat vor ein paar Monaten mal die Debatte um die Beamten aufgemacht. Ja, jetzt gab es gleich einen großen Widerstand. Und ich finde, trotzdem muss eine Rentenkommission den Mut haben, über diese Fragen auch zu reden. Wer ist da eigentlich alles in der gesetzlichen Rente drin? Das gehört für mich auch dazu. Aber wir haben bewusst gesagt, das Thema Rente soll entschieden werden in dieser Regierung. Dafür wird es Reformvorschläge geben. Ich kenne die noch nicht, sozusagen. Aber ich stelle mich hier heute nicht hin und sage, in der Rente muss alles bleiben, wie es ist. Aber manchmal ist mir auch, sage ich, die einfachen Antworten, die es in Berlin immer gibt, ist, die Leute sollen länger arbeiten und die sollen weniger Rente haben. Und das ist mir zu unterkomplex. Ich glaube, wir müssen ein bisschen uns trauen.
Aber nur wenn man sagt, es ist unterkomplex, wird es deswegen das Problem nicht einfach entstehen.
Ja, aber wir können ja mal ein bisschen die Debatte ausweiten, auch über andere Gerechtigkeitsfragen.
Ich würde gerne, Sie haben auch viel geredet, aber noch nicht einen einzigen Einschnitt genannt. Was wären denn sinnvolle Einschnitte, die dann auch wirklich was brächten?
Also für die Sozialversicherungen werden wir über Einschnitte gar nicht ohne auskommen. Wobei, das klingt immer so nach Einschnitt, wir reden ja gar nicht darüber, dass die Rente gekürzt wird, sondern dass sie vielleicht nicht mehr so stark steigt. Sie steigt momentan in Deutschland mit den Löhnen. Das ist in den allerwenigsten Ländern der Fall. In den allermeisten Ländern steigen sie mit der Inflation. Das heißt, man wird nie weniger Geld real in der Tasche haben, aber es wird halt nicht mehr so stark steigen. Und das wäre schon eine Variante, über die man ernsthaft nachdenken sollte. Denn sonst ist die Alternative, dass die Beitragssätze steigen. Ich weiß nicht, ob die jungen Leute, mit denen Sie sprechen, sich das so klar machen, dass das die Alternative ist. Und das wird keiner am Ende wirklich verkraften. Das bedeutet einfach hohe Lohnnebenkosten. Und die werden ohnehin schon steigen wegen der Krankenversicherung und der Pflegeversicherung. Also auch hier wird es Reformen geben müssen. Und natürlich kann man über die Beamten nachdenken, unbedingt. Ich bin Beamtin, ich bin die Erste, die sagt, ja, da muss sich auch was ändern. Die müssen an den gleichen Einschnitten beteiligt werden. Aber zu glauben, dass man jetzt einfach von denen Beiträge einkassiert und damit den Rest querfinanziert, das wird nicht gehen. Wenn man nicht so ehrlich ist zu sagen, jetzt kürzen wir mal den Beamten einfach ihre Löhne, das können wir gerne machen, aber das wird, glaube ich, eine andere Diskussion
auch. Tatsache ist, alles ist Mathematik und es muss schneller gehen. Und im Moment haben wir den Status, dass die Union gerne ein bisschen mehr am Sozialapparat kürzen würde und die Sozialdemokraten würden gern die Steuern für Vermögende erhöhen. Der Kompromiss ist, wir machen beides nicht. Wie wäre es denn, wenn der Kompromiss ist, wir machen beides und wir kämen schon mal weiter?
Also wir machen beides nicht, wird bei 34 Milliarden nicht funktionieren. Das sagt ja mein Zitat auch. Und deswegen habe ich gerade gesagt, am Ende muss es ein gerechtes Gesamtpaket sein. Am Ende wird es, wenn es alle spüren, dass sich etwas verändert. Und das wollte ich ja mit dem Zitat auch sagen. Die Menschen wissen auch, dass sich was verändern muss. Die sind ja nicht doof. Die wissen, dass sich was verändern muss. Und übrigens nach Jahren, wo wir in der Pandemie wahnsinnig viel Geld ausgegeben haben, um Unternehmen und Arbeitsplätze zu retten, wo wir nach Beginn des Krieges mit 200 Milliarden für die Gas- und Strompreisbremse das Geld ausgegeben haben, um das Land zu stabilisieren, dann brach der Krieg aus und wir haben 100 Milliarden mit dem Sondervermögen in die Hand genommen. Die Bürgerinnen und Bürger wissen, dass es jetzt auch an der Zeit ist, dass wir Geld zurückzahlen. Aber für mich ist das Entscheidende, wir werden beim Sozialstaat was tun müssen, bei Pflege, bei Rente, bei Gesundheit. Aber ich sage, es wird dann funktionieren, wenn wir auch uns trauen, bei denen, die viel Geld in diesem Land haben, auch daran zu gehen. So, das gehört doch mit dazu. Kann doch nicht sein, dass wir nur beim Bürgergeld irgendwie sagen, wir kommen da zur Einsparung oder beim Thema Pflege oder Gesundheit. Und wir sagen, Menschen, die viel Geld in diesem Land haben, so, die müssen gar keinen Beitrag leisten.
Gleich noch die Frage zu den Vermögenden. Aber erstmal noch eine Nachfrage. Was wollen Sie den Leuten zumuten? Kanzler Merz sagt, das kündigt es genauso an wie Sie. Es wird Einschnitte geben müssen. Und keiner sagt, was? Nicht wirklich konkret. Es gibt Kommissionen, wir warten auf die Ergebnisse und dann ist die Legislatur womöglich vorbei.
Nee, warum
sagen Sie nicht?
Ja, das wird nicht funktionieren.
Das wird nicht funktionieren. Ja. Pflegegrad 1 wird so nicht mehr funktionieren.
Frau ihr Mioska, müsst, wenn ihr zum Arzt geht, doch selber Interesse. Was dazu. Sie wollen jetzt heute hier eine Tickermeldung.
Ich will keine Tickermeldung.
Klingbeil sagt Pflegestufe 1. Das, was wir verabredet haben, ist bei einem Paket von 34 Milliarden, die vier Parteivorsitzenden, und wir haben diesen Prozess bereits gestartet, da arbeiten vernünftig Leute jetzt dran. Und irgendwann wird es den Moment geben, und der muss zeitnah sein, wo wir vor die Presse treten und sagen, das ist ein Gesamtpaket und hiermit sparen wir 34 Milliarden ein. Und das halte ich für besser, dass wir es politisch kommunikativ so machen, als dass jeden Tag irgendwer eine neue Sau durchs Dorf jagt und wir, dann haben Sie immer Spaß in den Medien, das verstehe ich, aber die Beunruhigung im Land ist dann immer größer und deswegen wir vier Parteivorsitzenden arbeiten ein Paket aus, dann wird das präsentiert und diesen Weg gehen. Und wir haben gar keine Zeit, das zu verschlafen.
Was heißt denn Zeit?
Weil wir den Haushalt 2027, der ist der Punkt, an dem das alles auf dem Tisch liegen muss. Und deswegen geht es darum, dass um den Jahreswechsel rum so ein Paket auch fertig ist.
Um den Jahreswechsel rum. Aber das Erstaunliche ist doch, es gibt schon ganz viele Vorschläge, dass man für all diese Dinge jetzt nochmal Kommissionen aufsetzen muss. Das finde ich schon erstaunlich. Es gibt ja eine Partei bei Ihnen mit in der Koalition, die hatte immerhin 3 Jahre Zeit, sich auf solche Sachen vorzubereiten. Ich vermute, Sie haben auch immer Arbeitsgruppen, die über solche Sachen nachdenken. Das sind ja alles Probleme, die sich schon länger angebahnt haben. Und da wundert man sich schon, dass man dann jetzt nochmal 3 Kommissionen braucht oder 4 oder 5, um das alles vorzubereiten. Zögert Lars Klingbeil so, weil er Probleme hat, das seiner eigenen Partei zu verkaufen.
Ich glaube, es ist insgesamt auch schwer für diese Koalition, solche Entscheidungen vorzubereiten und dann durch den Bundestag zu bringen. Die Koalition hat 13 Stimmen Mehrheit, also kann sich maximal 12 Abweichler erlauben. Der Kompromiss muss also sozusagen für den sozusagen wirtschaftsliberalsten, rechtesten Rand der Union hinhauen und für den linkesten der SPD. Das ist, glaube ich, keine einfache Aufgabe. Aber ich bin auch trotzdem noch nicht überzeugt, dass zum Beispiel die SPD sagt, wir gehen jetzt wirklich voran. Ich habe immer den Eindruck, die SPD ist, ich sage es jetzt mal etwas zurückhaltend, die wahre konservative Partei Deutschlands, die immer möchte, dass es so bleibt, wie es war. Oder jedenfalls hat man lange Zeit diesen Eindruck gehabt. Ich bin gespannt, ob die Veränderung zum Beispiel beim Bürgergeld jetzt sozusagen auch zeigt, da ändert sich was. Es ist vielleicht auch nach den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Aber ich glaube, Sie haben es eben selber gesagt und es ist auch mein Eindruck, viele Leute wissen, es wird sich etwas verändern. Sie sehen auch, wo Dinge irgendwie langfristig nicht mehr hinhauen können, auch wenn sie nicht Ökonomen sind. Und ich bin gespannt, ob es den politischen Willen gibt. Es umzusetzen bleibt eine schwierige Aufgabe, aber auch Sie haben ja viel Macht auf Ihre Person konzentriert. Ich bin gespannt, ob Sie dann auch dafür sorgen, dass Sie in der eigenen Partei durchsetzbar sind.
Und weil ich das noch nachtragen möchte und Sie ja nicht aufhören zu sagen, die Vermögenden müssen natürlich auch in die Verantwortung gezogen werden. Jetzt ist ja Jens Spahn, der Fraktionsvorsitzende der Union, auch schon ein bisschen auf die SPD zugekommen und hat gesagt, die Vermögen in Deutschland seien ungleich verteilt. Werden Sie da gemeinsam an der Erbschaftssteuer etwas machen, wenn das Urteil des Bundesverfassungsgerichts durch ist.
Also ich bremse Jens Spahn nicht bei der Debatte.
Das heißt,
meine Unterstützung hat er.
Das heißt, das wird kommen.
Ich habe es gerade für mich deutlich gemacht, aber auch da werde ich jetzt nicht in so einen Fight an einem Sonntagabend gehen, sondern das klären wir, wenn wir mit den vier Vorsitzenden an einem Tisch sitzen, wie ein gerechtes Paket aussehen kann. Vielleicht hat Markus Söder oder Friedrich Merz eine bessere Idee, als ich sie heute habe. Dann bin ich total offen. Mir geht es nicht ums Recht haben, mir geht es darum, eine Lösung zu finden. Und da gucke ich mir gerne alle Vorschläge an, die die beiden noch haben.
Gut, für heute haben wir gelernt, dass zum Ende des Jahres ein Reformpaket womöglich auf uns zukommt. Jetzt kommen erstmal die Tagesthemen auf uns zu. Ingo, was habt ihr vor?
Wir schauen gleich nach Israel, nach Gaza, wo in wenigen Stunden ja die israelischen Geiseln zurück nach Hause kommen sollen. Und wir fragen den israelischen Botschafter in Deutschland, welche Chance er für einen dauerhaften Frieden im Gazastreifen sieht. Mehr dazu gleich bei uns in den Tagesthemen.
Danke, Ingo, für die Vorschau. Ich bedanke mich herzlich für die Diskussion in dieser Runde. Ihnen hier im Studio und zu Hause fürs Interesse. Bis zum kommenden Sonntag. Auf Wiedersehen.